Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Interception.
Touchdown!
Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Diese Woche dreht sich hier bei uns alles um das eine Thema, Hallenheimer. Nein, natürlich nicht. Die NFL Woche 7. Deswegen sind wir diese Woche wieder zusammengekommen, um für euch die NFL Woche Nummer 7 zu besprechen. Und ja, auch in der Woche 7 war wieder einiges los. Da haben wir uns natürlich mal wieder 4 brandheiße Spiele für euch rausgesucht, die euch mit Sicherheit genauso interessiert, verwundert oder entsetzt haben wie uns. Und ich würde mal sagen, erstmal hallo Sebastian, denn diese Woche tatsächlich leider ein bisschen dezimiert. Nur Sebastian Mühlenhof mit mir hier dabei. Hallo Sebastian, grüße dich.
Hallo Patrick, aber klein und fein und wir wissen ja aus letzter Saison, wir können das auch alleine rocken hier.
Definitiv, definitiv. Ja, wie gesagt, Sebastian Mühlenhof an meiner Seite, ich bin Patrick Rubin und wir starten direkt mal rein in die Woche 7 und zwar mit dem Spiel der Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars. Und ja, auch da gab es wieder einiges zu diskutieren, würde ich mal behaupten. Die Houston Texans haben die Jacksonville Jaguars wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weggemacht. Und es läuft momentan einfach nicht bei Houston, Sebastian, oder? Es ist bei Jacksonville. Es kommt einfach nicht in die Gänge dort bei den Jaguars.
Ja, genau. Und es wirkt so irgendwie, dass sie nach dem Sieg der Patriots, dass dort irgendwie die Luft raus ist bei den Jacksonville Jaguars. Also das ist wirklich so, ja, einfach dieses Gefühl, da war, okay, wir haben jetzt die Mannschaft besiegt, die wir gegen die letztes Jahr gescheitert sind und die uns den Weg ins Super Bowl versperrt haben. Und da ist jetzt seitdem die Luft raus. Blake Bortles ist überhaupt nicht in der Form von letztem Jahr. Also ist wirklich komplett down, wurde jetzt auch im Spiel gegen die Texans gebencht, was absolut richtig war, weil er wirklich sehr, sehr schlecht gespielt hat. Dann kam dann Cody Kessler rein, der jetzt auch nicht unbedingt der beste Quarterback ist, aber sich immerhin besser präsentiert, hat einen Touchdown geworfen, 456 Yards, 21 von 30 Bällen angebracht, während Blake Bortles 6 von 12, 61 Yards und 2 wirklich schlimme Turnover mit dem Fumble. Und das ist wirklich ein großes Problem von ihm, dass er einfach in den letzten Wochen zu viele Turnover produziert und das ist auch natürlich auch seiner Defense, die im Moment auch überhaupt nicht in Form ist. Also wir haben letztes Jahr von Saxonville gesprochen. Ich denke, alle sehen hier noch an das Wort. Ja, Saxonville ist im Moment so ein bisschen ein zahnloser Tiger, muss man ganz ehrlich sagen. Nur 15 Sacks, Platz 20 in der NFL, zusammen mit den Bengals, den Jets und den Titans. Ja, und ich glaube, es sind nicht die Ansprüche der Jacksonville Jaguars, die mehr wollten, aber man sieht einfach, sie sind sehr sedimentiert und ja, es ist wirklich sehr, sehr schlecht im Moment, was bei den Jacksonville Jaguars dort abgeht.
Ja, es ist der Wahnsinn, vor allem, ne? Ich meine, Jalen Ramsey, ja, wir haben jetzt auch schon öfter über ihn gesprochen tatsächlich, meiner Meinung nach absolut overrated. Schöne Grüße gehen raus von Gronk an Jalen Ramsey hier an der Stelle. Und tatsächlich für die Houston Texans war das auch nicht nur irgendein Sieg, denn die Houston Texans, die sind grandios schlecht in die Saison gestartet. Ja, 0-3 in die Saison gestartet, die Houston Texans, und haben jetzt tatsächlich 4 Spiele in Folge gewonnen und das ist ein Rekord, ja. Es gibt nämlich tatsächlich seit 1970 nur 4 Teams, nee, 6 Teams, sorry, 6 Teams seit 1970, die es geschafft haben, nach einem 0-3 Start in die Saison 4 Spiele am Stück zu gewinnen, also quasi von Woche 4 bis Woche 7 alles zu gewinnen. Ich würde mal sagen, das ist ein kleiner Applaus, Sebastian, oder?
Auf jeden Fall, Knock on Woods, das sollte man definitiv machen. Die Texans haben sich so wirklich so jetzt gefunden. Sie haben ein bisschen gebraucht, denke ich auch wieder Deshaun Watson, dass sie einfach wieder in den Rhythmus reinkommt. Die O-Line ist immer noch das große Problem der Texans. Sie geben einfach zu viele Sacks ab. Da müssen sie definitiv dran arbeiten. Aber so in den letzten Wochen sind sie langsam reingekommen. Die Verletzten haben wieder Spielrhythmus bekommen. Dann hat man wirklich gemerkt, sie brauchen noch einfach einen J.J. Watt, einen Jadeveon Clowney. Die haben einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Ein Lamar Miller hat auch mal wieder zu einer guten Spiel gefunden. 100 Yards mal wieder erlaufen. Das ist auch schon ein bisschen her, das letzte Mal für ihn passiert ist. Und auch gerade Clowney, wirklich bombastisch stark. 2 Sacks, 7 Tackles. Dazu noch für Forced Fumbles dabei gewesen. Also er hatte ein starkes Spiel dort gehabt und hat seiner Mannschaft wirklich auch geholfen. Die Texans sind jetzt so ein bisschen einfach reingekommen, haben sich so ein bisschen, ja, und so ein bisschen verstärkt unter der Öffentlichkeit jetzt wieder hochgemausert, sind in der schwächeren AFC South momentan mit 4-3 weit vorne, so, oder sogar erster in der Division. Und das ist dann auch immer überraschend nach dem Saisonstart, weil da hat man nicht so mit gerechnet. Die Texans haben wirklich überhaupt nicht an das Level anführen kommen, sind im Moment auch noch nicht so diese High-Flying-Offense, als sie damals mit Deshaun Watson letzte Saison gewesen sind, sondern sie mausern sich jetzt so wirklich so nach und nach zu ihren Punkten. Also sie haben mit Andrew Hopkins einen absoluten Hammer-Receiver, das muss man auch wieder so sagen dieses Jahr, was er produziert, ganz stark, 707 Yards bei 101 Yards pro Spiel und natürlich eine ganz wichtige Anspielstation für Deshaun Watson, der auch wirklich gute Anspielstation natürlich in Will Fuller hat. Das hat ja letzte Saison schon wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Aber auch in Kiki Kuti einen Deep Threat mit dabei hat. Also von daher, das teilt sich so ganz gut auf. Die Defense ist jetzt langsam auch in dem Rhythmus, wie sie sein muss. Deswegen Texans sollte man jetzt auf der Rechnung haben, eher momentan als die Jacksonville Jaguars.
Ja, das stimmt. Und ich meine, es war ja auch tatsächlich ein Division Rivalry Game zwischen den Texans und den Jaguars. Die Texans sind tatsächlich Erster, wie du schon gesagt hast, mit 4-3 momentan, eben wie gesagt 0-3 besser gesagt in die Saison gestartet und dann am Ende ein 4-3 bisher jetzt rausgeholt. Das zweite ist dann die Tennessee Titans, die ja auch immer schwächer werden. Marcus Mariota wird immer schwächer gefühlt, die jetzt tatsächlich auch bei 3-4 stehen, auch ganz passabel eigentlich in die Saison gestartet. Die Jacksonville Jaguars mit 3-4 und dann, ja, das Garbage-Team in der Division, die Indianapolis Colts mit 2-5, hätte ich tatsächlich auch besser auf dem Zettel gehabt als so, aber naja, gut. Man steckt halt auch irgendwo nicht drin. Stimmt das, Sebastian?
Ja, das denke ich schon. Also, so wie die AFC South im Moment aussieht, hätte man, glaube ich, nicht so wenig mit erwarten müssen. Man hat schon gedacht, okay, Jacksonville, aufgrund der Vorsaison, sie schaffen es einfach irgendwie. Aber da gibt es auch wirklich sehr, sehr viele Probleme einfach. Das muss man so sagen. Und wenn man sich das mal so ein bisschen genauer anguckt, Adrian Funk hat da schon einen Beitrag zu geschrieben, den ich sehr lesenswert finde, aber auch allgemein Probleme für mich tiefer einfach nur als nur Black Bortles. Da gibt es wirklich große Probleme natürlich. Leonard Fournette fehlt dort mit dabei, das muss man auch sagen. Aber wenn man ganz mal auch diese Personal so ein bisschen eingeht. Man hat ja damals vor 2 Jahren Doug Bradley entlassen und hat sich entschieden, wir wollen einen neuen Start machen. Aber im Endeffekt war es ja gar kein Neustart. Man hat sich nur einen neuen Headcoach geholt mit Doug Marrone. Aber ansonsten hat man fast alle da behalten, die schon zu damaligen Zeitpunkt auch in den schlechten Phasen nämlich dabei gewesen sind. Man hat einen Defensive Coordinator, Todd Walsh, mit dabei, der nicht viel geändert hat seit dem Wechsel in der defensiven Philosophie. Wenn man nur 3 Coverage Zone spielt, eigentlich nie blitzt, das ist irgendwann auch klar erkennbar. Man hat es jetzt gesehen, man spielt wenig Man-Man, das wurde auch nach dem Spiel so ein bisschen versteckt kritisiert von den Spielern, sie haben es nicht ganz nachvollziehen können. Da gibt es so ein paar Kommunikationsprobleme zwischen Coordinator und auch den Spielern. Der Offensive Coordinator, ja, Nathan Hackett war vorher Quarterback-Coach, bevor Marrone gekommen ist. Und auch Dave Caldwell, der als General Manager mit dabei ist, hat sich jetzt auch nicht unbedingt dafür mit rumbekleckert. Natürlich einmal die Contract Extension für Bortles, 54 Millionen für 3 Jahre, sehr, sehr viel, wie ich finde. Dann hat er natürlich einen Running Back geholt mit Leonard Fournette, der sehr gut ist, auf jeden Fall. Aber er hatte schon vorher ein Problem mit Verletzungen, ist jetzt natürlich dann die Offense sollte um ihn herum gebaut werden. Man sieht im Moment, das funktioniert nicht, weil er nicht 100%ig fit ist. Zudem hat er noch Marquis Lee wieder verpflichtet. Nachdem der eigentlich sehr lange immer wieder verletzt war, hat man sich dazu entschieden, ihn zu verlängern. Ist jetzt im Moment wieder auf IR. Wiederin Allen Robinson zum Beispiel, eine sehr, sehr starke Saison spielt er bisher bei den Bears. Also von daher, da ist viel noch personell mit dabei. Was ich einfach denke, dass man damit drüber nachdenken muss, das mal zu tauschen. Auch nur Tom Coughlin muss ich hinterfragen, weil dieses Team ist nicht für mich bereit, in den Super Bowl zu kommen, weil sie einfach zurückgehalten werden von den Coordinators, von Playern, einfach die es nicht schaffen, die nicht dieses Level haben, um diese Mannschaft zum Super Bowl zu führen. Das fängt mit Blake Bortles an. Das geht natürlich auch daran, dass man jetzt viel Verletzung hat. Hatte man letzte Saison fast gar nicht. Gerade die Offensive Line ist ein bisschen durchgeschüttelt mit Cam Robinson raus. Josh Wills ist raus. Ein Offensive Line Jenkins ist mit raus. Wie gesagt, Marquise Lee auch schon. Cory Grant, Brandon Mickens. Da sind einige, die da fehlen. Das hatte man letzte Saison halt nicht. Da war man 100% nicht fit. Und ist halt die Saison komplett anders. Und da mussten halt die Jacksonville dran arbeiten. Aber kommen wir zurück zu den anderen 3. Die sind, glaube ich, so, wie sie eingeschätzt werden. Titans vielleicht ein bisschen besser, hätte man gedacht, aber da ist noch wirklich einiges im Umbruch. Colts finde ich okay. Die Defense ein bisschen underrated, die finde ich eigentlich sehr gut. Aber man merkt einfach, Andrew Luck, der braucht einfach Zeit, der muss wieder einen Rhythmus finden. Das dauert bei ihm einfach Zeit. Und deswegen, die AFC South ist für mich noch wide open. Ich würde auch den Colts zutrauen, dass sie Ende noch irgendwann machen. Und dann mal gucken, wie es dann in 3, 4, 5, 6 Wochen dort aussehen wird.
Ja, also ich bin auch gespannt auf die Division, wie es dort weitergeht. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade eben schon gesagt, dass die Houston Texans eben momentan saugut sind. Ich weiß, die Texans sind jetzt auch für mich tatsächlich so ein bisschen der Favorit auf den ersten Platz und somit auf die Playoff-Qualifikation. Aber danach wird es halt auch für mich persönlich tatsächlich schon schwierig, da jetzt irgendwie zu sagen, die werden es oder so. Weil du hast halt eben, wie gesagt, mit den Jaguars ein Team, die jetzt eben, ja, die letzten Wochen sehr, sehr schlecht gespielt haben, um das mal nett auszudrücken. Und du hast mit den Titans ein Team, das in den letzten Wochen sehr, sehr schlecht gespielt hat. Also das wird, denke ich mal, noch ganz spannend, aber ich glaube, wir können uns da fast von dem Wunschgedanken oder die Fans dieser Division können sich von dem Wunschgedanken verabschieden, dass in dieser Division zwei Teams weiterkommen. Also nach dem momentanen Stand, wenn sich da jetzt nicht eins der beiden, also für mich sind die Indianapolis Colts jetzt mit ihrem Record schon ziemlich raus aus der ganzen Chose, aber wenn sich die Jaguars und die Tennessee Titans nicht um, weiß ich nicht, 180 Grad drehen, ja, wird das, denke ich mal, schwierig, dass in dieser Division 2 Teams weiterkommen, oder Sebastian?
Sehe ich auch. Ich hatte vor der Saison gedacht, dass die AFC South vielleicht die spannendste Division in der AFC werden könnte. So täuscht man sich dann doch schon. Also da sind wirklich einige Probleme. Gerade offensiv sind diese Teams ja wirklich sehr, sehr schwer sich anzugucken. Das ist wenig kreativ. Das ist wirklich sehr behäbig teilweise. Auch die Quarterbacks sind jetzt nicht die besten. Einfach Mariotts limitiert. Auch ein Blake Bortles wissen wir einfach, der ist einfach schlecht. Andrew Luck ist noch nicht 100%. Auch Deshaun Watson ist für mich nicht 100%. Er kommt jetzt, wie gesagt, rein, macht weniger Fehler. Das ist auch ein großes Thema. Einfach, dass er jetzt wirklich einfach diese Fehler reduziert. Und das sieht für ihn gut aus. Für die Texans sieht im Moment gut aus. Sie machen momentan die wenigsten Fehler von den vier Teams. Und ja, für die Texans-Fans gut, für die anderen Teams, da muss man doch echt schon Gedanken machen, was dort ändern wird. Und da muss man auch in der Offseason natürlich gucken, dass dann auch die richtigen Schlüsse gezogen werden. Weil für mich ist gerade bei Jacksonville viel Personal, was sie zurückhält. Und die Titans, ja, ich denke, da braucht man ein bisschen Zeit, bis Mike Vrabel so ein bisschen die Culture dort ein bisschen ändert und auch ein bisschen einfach gewöhnt wird. Aber da muss man natürlich auch Gedanken machen, was kann man dort tun. Vielleicht noch bis zur Trade Deadline, dann holt man sich mal vielleicht noch einen Quarterback, gerade für Jacksonville Jaguars, instand in Tyrod Taylor zum Beispiel von den Browns. Und dann mal gucken, was bei den Teams in den nächsten Wochen, Monaten dann natürlich nach der Saison abgehen wird.
Ja, ich bin gespannt und wir gehen mal weiter in eine andere Division und zwar, beziehungsweise in zwei andere Divisions, um genau zu sein, und zwar in die NFC North und die AFC East. Oh Gott, ich krieg schon wieder meinen NFC-AFC-Versprecher rein, du, ich sag's ja. In die NFC North und die AFC East zu den Minnesota Vikings und den New York Jets, ja, denn da gab es auch schon wieder einiges. Boah, das ist der Wahnsinn. Diese Woche sind so viele Rekorde gerollt, ja, das ist der Wahnsinn. Adam Thielen, Wide Receiver der Minnesota Vikings, der hat nämlich tatsächlich mindestens 100 Receiving Yards in jedem der sieben ersten Spiele von Minnesota und ist damit mit Charlie Hannigan von 1961, ja, also wirklich wahnsinnig, 57 Jahre seitdem, sind das die beiden einzigen Spieler mit 100 oder mehr Receiving Yards in den ersten sieben Spielen einer Saison. Das ist der Wahnsinn, ja. Oder Sebastian, also ich weiß nicht, vor allem Thielen, der ist eigentlich sonst immer so ein bisschen unterm Radar geflogen für mich, ne? War zwar gut, aber war jetzt nicht irgendwie so, dass du sagen würdest, hier, bäh, der knallt hier die Rekorde durch. Oder Sebastian, wie siehst du das?
Sehe ich ähnlich. Er ist ja undrafted Rookie gewesen und ich glaube einfach, dass es jetzt so in den letzten zwei Jahren, also jetzt die Saison und auch letzte Saison vorher auch schon sehr gut gespielt hat, fand ich, da hat er schon sehr, sehr starke Spieler mit dabei gehabt, aber jetzt nicht auf dem konstant hohen Level, was er diese Saison wirklich abreißt. Und ich denke, er profitiert einfach davon, dass ein Kirk Cousins einen sehr guten Quarterback einfach hat. Das ist vielleicht der beste Quarterback, den die Vikings in den letzten Jahren hatten, vielleicht seit Brett Favre, wenn man ehrlich ist, vielleicht sogar schon ein bisschen früher, je nachdem, wie man die Zeit dort von Brett Favre einschätzen möchte. Und das hilft ihm einfach, das hilft auch den anderen Spielern natürlich, klar. Stefon Diggs hat auch bisher gute Spiele gemacht, auch wenn diesmal nur 33 Yards dabei, aber bei 8 Receptions, also ein bisschen underneath, aber Adam Thielen, der ist wirklich heiß wie Frittenfett. Also was er wirklich Woche für Woche dort abliefert, das ist wirklich sehr, sehr stark. Er ist nicht zu stoppen einfach, selbst schwierige Bälle kann er abkriegen. Wir erinnern uns an den Ball im Touchdown gegen die Packers, wo er durch zwei Spieler durch den Ball fängt und in die Endzone fällt. Also ganz, ganz stark. Und bei ihm läuft im Moment wirklich ganz, ganz vieles zusammen. Auch für die Vikings läuft jetzt in den letzten Wochen das wirklich das besser. Man muss auch einfach sagen, die Offense kommt jetzt besser zusammen. Man hat so ein bisschen jetzt auch so ein Running Game gefunden mit Latavius Murray. 69 Yards diesmal erlaufen bei 15 Carries und ein Average von 4,6. Das ist gut. Ist mit Sicherheit noch ausbaubar. Delvin Cook ist noch nicht so ganz drin. Da muss man mit Sicherheit noch dran arbeiten, dass man ihn jetzt wirklich ein bisschen going bekommt. Und wirklich, die Vikings haben jetzt in den letzten drei Spielen wirklich sehr gut gebessert. Dreimal in Folge jetzt gewonnen. und sind jetzt on top der Division. Und ich denke schon, dass die Vikings mit Sicherheit jetzt auch langsam das wieder gefunden haben. Auch die Defense ist jetzt besser drin im Spiel, haben jetzt drei Turnover produzieren können gegen Sam Darnold mit den drei Interceptions. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Und die Vikings kommen dann langsam in ihren Rhythmus rein, haben so dieses Minnesota Miracle jetzt, glaube ich, so ein bisschen besser verarbeitet. Einfach jetzt den Turnover geschafft, aber ich hat auch mit Sicherheit die Coaches geholfen, auch mit Kirk Cousins gesagt, Leute, konzentrieren auf das Hier und Jetzt, nicht was vor für 10 Monaten waren, sondern das funktioniert jetzt wirklich sehr, sehr gut bei den Vikings. Das sieht wirklich viel, viel besser aus. Und das sieht auch das Vikings-Team aus, was wir kennen aus der letzten Saison.
Ja, definitiv. Und tatsächlich muss ich sagen, hat sich die NFC North jetzt über die letzten Jahre richtig krass entwickelt. Ne? Also ich meine, wenn du dir die NFC North noch vor ein paar Jahren angeguckt hast, da war eigentlich klar, gut, die Green Bay Packers qualifizieren sich eh für die Playoffs, ja, weil es einfach keine Konkurrenz für die gibt. Die Green Bay Packers laufen da an Platz 1 raus aus dieser Division. Und danach kam halt erstmal nichts. Dann kamen die London Silly Nannies. Dann kam wieder lange nichts. Und dann kam der ganze Trash der Division so, ne? Aber jetzt hat sich das so krass geändert. Dieses Jahr, ohne Schmarrn, kann ich mir wirklich vorstellen, dass drei Teams aus der NFC North in die Playoffs kommen, ja. Die Bears oder die Vikings oder die Packers als Division-Sieger, weil da ist nämlich noch gar nichts zu Ende in dem Rennen. Die Packers haben immer noch einen Aaron Rodgers im Gepäck. Die Vikings haben eben mit Adam Thielen jetzt ihren absoluten Star-Receiver gefunden, der diese Saison richtig krass abliefert. Und bei den Bears läuft es einfach auch, ne? Also, ich weiß nicht, wie siehst du die Division, Sebastian? Glaubst du dran, dass die wirklich drei Teams in die Playoffs schicken könnten diese Saison?
Schwierig. Also drei Teams ist mit Sicherheit möglich. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Denke es aber nicht hundertprozentig, weil auch in dem Süden, in der NFC South und NFC South mit den Panthers mit 4-2, die haben auch einen guten Rekord und die haben auch wirklich ein gutes Spiel bisher gezeigt, eine starke Saison auch geliefert. Gerade auch Cam Newton zeigt sich verbessert, seine Completion Percentage ist wirklich sehr, sehr gut, aber die Division, du hast angesprochen, ist wirklich sehr, sehr stark und wir dürfen nicht vergessen, die Lions mit 3-3, die sind auch noch nicht so ganz weg. Also da muss man wirklich sagen, mit Kerryon Johnson haben sie einen super Draftpick gemacht. Der Running Back ist bisher wirklich sehr, sehr stark. Das erste Mal seit, ich glaube, mehreren Jahren oder nicht sogar Jahrzehnten sind 150 Yard-Rusher gehabt, die Lions. Also von daher wirklich auch dort wirklich sehr gut. Und man muss wirklich sagen, das wird sehr, sehr spannend. Da werden wahrscheinlich die Division Games darüber entscheiden, wer am Ende oben stehen wird, wer am Ende mit auf die Wildcard hoffen darf. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend. Also, ihr habt das schon gesehen, Vikings, Packers, das Unentschieden, das war wirklich ein Duell auf Augenhöhe. Und das wird in dieser Division viel Duell auf Augenhöhe entscheiden. Da darf wirklich keiner sich Fehler erlauben. Da muss wirklich versucht werden, bis dahin, dass alles perfekt passt in diesem Spiel. Und dann wird man wirklich genau gucken, weil das sind, glaube ich, sehr, sehr spannende Tiebreaker, die wir am Ende der Saison dort erwarten, wenn ihr in der Division. Und drei sind möglich. Ich glaube es nicht, noch nicht so ganz, aber ich würde es auch nicht ausschließen, weil die Packers sehr, sehr gut sind, auch wenn dort Defense so ein bisschen angearbeitet werden muss. Die Bears haben eine Granaten-Defense, dort sehe ich so ein bisschen offensiv so ein paar Probleme. Ich denke, Trubisky ist doch nicht so ganz so stark, wie man sich sehr oft hat mit Matt Nagy, auch wenn er wirklich auch da Ansätze zeigt, dass es funktionieren kann. Aber ich möchte das konstanter sehen und dann können wir mal gucken, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend zu sehen, weil in der NFC North vielleicht sogar die spannendste Division in der ganzen NFL.
Ja, und vor allem, wenn du hast gerade eben schon die Division-Spiele angeguckt und wenn die Tabelle so bleiben würde wie jetzt, dann wären die Division-Spiele immer noch verdammt unaussagekräftig, weil dann nämlich die Minnesota Vikings mit 0-0-1 mit 0-0-1, also quasi 0 Siegen, 0 Niederlagen und einem Tie in der Division oben stehen würden. Und dann tatsächlich die Green Bay Packers mit 1-1-1, einem Sieg, einer Niederlage, einem Tie kommen und dann die Detroit Lions mit einem Sieg und dann erst die Chicago Bears mit einer Niederlage in der Division. Also auch dann wäre tatsächlich hier das Divisional-Ding noch gar nicht durchgeraucht, ja, weil das würde dann momentan auch sehr verquer aussehen. Ja, du hast schon angesprochen, NFC South, ganz klar oben die New Orleans Saints, dann die Carolina Panthers, die Tampa Bay Buccaneers und die Atlanta Falcons, die ja jetzt auch diese Woche beide Boden gut gemacht haben, ne? Also da ist auch der Drops noch nicht gelutscht in der Division, zumal ja, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen, die Carolina Panthers einfach ja, auf Cam Newton hoffen müssen, dass der Mut von Cam Newton eben gut ist. Also das wird wirklich nochmal eine spannende Kiste. Aber mit der NFC South wollen wir uns jetzt gar nicht mal so beschäftigen. Da kommen wir nämlich später nochmal drauf. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder, wenn es dann wieder heißt Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Natürlich auch auf Facebook und Twitter. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Und da sind wir wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de, diese Woche zu Woche 7 mit Sebastian Mühlenhof. Sag mal hallo, Sebastian.
Hallo.
Und mit mir, Patrick Rebin. Wir haben gerade eben schon über das Spiel der Minnesota Texans, genau, der Houston Texans gegen die Jacksonville Jaguars geredet und über das Spiel der Minnesota Vikings gegen die New York Jets. Und machen jetzt auch gleich weiter. Wir sind tatsächlich während unseres Takes über die Vikings gegen die Jets schon so ein bisschen auf die NFC South zu sprechen gekommen. Da habe ich gesagt, halt, stopp, jetzt erstmal eine Pause und dann machen wir gleich weiter. Denn jetzt wollen wir über die New Orleans Saints sprechen. Die haben gegen die Ravens gespielt und ja, passend zu diesem Spieltag hat es auch in diesem Spiel wieder Rekorde gehagelt. Bei den New Orleans Saints, Drew Brees, wie könnte es anders sein, der Quarterback unter den Quarterbacks, ja, der hat nämlich tatsächlich seinen 501. Career-Touchdown-Pass geworfen und ist damit jetzt ja in eine illustre Runde aufgestiegen, ist tatsächlich der 4. Spieler erst in der Geschichte der NFL mit mindestens 500 Career-Touchdown-Pässen. Das sind nämlich bisher Peyton Manning 539. Dann natürlich nicht zu vergessen der Hall of Famer Brett Favre. Man kennt ihn, oder wir alle kennen ihn mit Sicherheit der Quarterback schlechthin von den Green Bay Packers mit 508. Und natürlich Tom Brady mit 504. Und die Saison ist noch lang. Drew Brees hat da auch noch, denke ich mal, 1-2 Jahre vor sich. Also kann gut sein, dass er sich da mit Tom Brady dann einen kleinen Fight liefert, wer dann am Ende ganz oben stehen darf und Peyton Manning überholen darf. Aber darüber wollen wir gar nicht reden, denn Sebastian, der weiß jetzt tatsächlich, welcher Rekord noch geknackt wurde bei diesem Spiel.
Ja, ein Rekord wurde geknackt und zwar von Justin Tucker, dem ein bisschen tragischen Helden des Spiels, um ihn, glaube ich, zu bezeichnen. Er hat bisher in seiner Karriere keinen einzigen Ex bei 222 Versuchen in über 7 Jahren. Das ist eine unglaublich starke Quote und dann, ja, leider im Spiel gegen die Saints hat er das Ding ja gegen die Goalpost gepostet, hat daneben geschossen. Total überraschend. Keiner hat es gemerkt, man hat es ihm auch angegeben. Er konnte es selbst überhaupt nicht glauben, weil ich glaube einfach, er hat ihn so gut getroffen und dann ist, glaube ich, der Wind einfach reingekommen und hat einfach seinen Ball ja quasi neben das Field Goal neben die Field Goal Stangen geschossen und das war wirklich für ihn sehr, sehr bitter. Wirklich ein super Kicker, einer der besten in der Liga, sehr sicher bisher immer gewesen und dieser Rekord ist jetzt gebrochen. Sehr, sehr starker Rekord auf jeden Fall und solchen Rekorde, glaube ich, werden wir in den nächsten Jahren nicht unbedingt sehen. Also wenn wir sehen, was dann Kicker aus dem College kommen, die sind jetzt bisher nicht so stark.
Naja, und vor allem musst du auch überlegen, bis du erstmal 220 Kicks am Stück verwandelt hast, da gehen auch erstmal ein paar Jährchen ins Land, weil wenn du davon ausgehst, dass du vielleicht pro Spiel durchschnittlich 3 Field Goals schießt, da bist du in einer Saison bei knapp 30 und brauchst dann schon erstmal irgendwie so deine 10 Saisons, bis du deine 300 Field Goals zusammen hast, wenn dann natürlich dann zwischendurch auch noch ein paar Misses sind oder so. Ja, aber wie du schon gesagt hast, der Wind, das himmlische Kind und tatsächlich sind die Saints und die Ravens auch zwei heiße Playoff-Kandidaten momentan. Die Ravens in ihrer Division zwar nur auf dem dritten Platz momentan, aber ist alles sehr tight. Auf dem ersten Platz in der AFC North die Pittsburgh Steelers mit 3-2 und 1-3 Siegen, 2 Niederlagen und einem Tie. Und ja, dann kommen eben schon die Cincinnati Bengals mit 4-3 sowie die Baltimore Ravens mit 4-3. Und natürlich bei den New Orleans Saints, wir haben es gerade eben schon angesprochen, die New Orleans Saints ganz klar mit 5-1 absolut unangefochten Spitze in ihrer Division. Dann die Carolina Panthers mit 4-2 und dann die Tampa Bay Buccaneers mit 3-3 und die Atlanta Falcons mit 3-4. Ja, die Buccaneers und die Falcons haben auch diese Woche schon wieder einiges gut machen können, was sie eben davor falsch gemacht haben. Haben beide gewonnen und haben somit dann auch nochmal ein bisschen, ja, die dicke Luft nach oben verhindern können. Sebastian, NFC South, Saints, Panthers, Buccaneers und Falcons. Was glaubst du, wie könnte es da vielleicht am Ende ausschauen?
Also ich glaube, so wie es im Moment steht, kann ich es mir auch gut zu Ende der Saison vorstellen. Also die Saints sind für mich das beste Team jetzt in der Division, da muss man ganz klar so sagen. Wir haben zwar wirklich im ersten Spiel das böse verloren, aber sie haben sich danach wirklich gefangen, haben jetzt nochmal mit Eli Apple, dem Trade, sich nochmal jemanden dazugeholt, der auch dem Cornerback-Core einfach helfen kann, der Secondary, da müssen wirklich sehr, sehr viele Punkte und auch Yards zulassen am Ende. Das ist dann noch, gerade wenn man dann in Super Bowl oder in Playoffs ist, ist natürlich sehr, sehr wichtig, dass man einfach Leute mit dabei hat, die dann in entscheidenden Situationen Plays machen können. Das ist ein Eli Apple mit Sicherheit, aber auch der ist jetzt nicht unbedingt in den letzten Wochen oder letzten Monaten dafür bekannt gewesen, dass er unbedingt jemand ist, der mit Leistung auf dem Feld geht, sondern eher Leistung abseits des Feldes. Im Lockerroom hat es wohl nicht so ganz gestimmt, wie man so hören kann, aber trotzdem, die Defense der Saints ist einfach so ein bisschen ihr großes Steckenpferd die Saison gewesen, haben wir schon gesagt, einfach abgegeben und da muss, wie gesagt, dann gearbeitet werden, wenn wir jetzt nochmal das Ganze anschauen. Genau, haben sie insgesamt 366 Yards zugelassen und 27,2 Punkte pro Spiel kassiert, also insgesamt sehr hohe Zahlen, da wie gesagt, da müssen sie dann arbeiten, dass sie ein bisschen besser werden. Eli Apple ist mit Sicherheit eine Möglichkeit, dass es funktionieren kann, ob es klappt, muss man natürlich gucken. Ansonsten die Panthers, finde ich, wie gesagt, haben sich gut gemacht, auch North Turner hat wirklich, glaube ich, auch einfach Cam Newton geholfen, den Ball accurate an den Mann zu bringen. Die Defense ist gut, darüber müssen wir uns gar nicht unterhalten, gerade die Front 7 ist wirklich sehr, sehr stark und es ist einfach, dass sie sehr gut sind, auch enge Spiel durchaus gewinnen können, auch wenn es immer schön mit anzugucken ist. Die Buccaneers hatten verdammt viel Glück, dass sie das Spiel gewonnen haben gegen die Browns, nachdem sie wirklich nicht gespielt haben. In den letzten Wochen gerade die Defense hat verdammt viele Punkte zugelassen und dann machen sie in der Verlängerung, machen sie 2 Interceptions von Jameis Winston und was passiert? Sie gewinnen dieses Spiel trotzdem, weil die Browns zu dumm sind, das Spiel zu gewinnen. Das muss ich ganz einfach so sagen. Also bei allem Respekt vor Baker Mayfield, aber wenn du ein QBR-Rating hast, also das mit einer der wichtigsten Stats, die auch so ein bisschen einfach alles rausnimmt, von 19,9 und der Average 50 ist, hattest du keinen guten Tag. Und das ist einfach so. Das muss man einfach auch ganz klar so sagen. Da musste er sich dann auch selbst an die eigene Nase fassen, dass er dann auch besser spielen muss. In den letzten beiden Spielen hat er nämlich nicht performt, da QBR gegen die Chargers von 12,7 auch jetzt nicht so stark. Also nur mal so an alle Leute, die Baker Mayfield sehr, sehr toll finden, hätte er das Spiel gewinnen können. Deswegen Buccaneers für mich eher Platz 4, weil ich einfach die Falcons noch ein bisschen besser sehe. Natürlich, die haben halt viele Verletzungsprobleme gehabt, auch gerade in der Secondary, die sind einfach da, die sind nicht so einfach auszumerzen. Deswegen haben die es sehr, sehr schwer, haben jetzt aber die letzten beiden Spiele gewinnen können, haben auch schon die schweren Spiele gehabt. Deswegen denke ich schon, dass sie auf Platz 3 kommen können, aber für die Playoffs wird es nicht reichen, auch für die Buccaneers nicht. Die Panthers, wie gesagt, können es schaffen und für mich sind die Saints der Favorit auf den Sieg in der Division.
Alles klar, dann schauen wir mal ein bisschen zumindest in den NFL-Standings ein bisschen weiter nördlich, denn die AFC steht ja traditionell vor der NFC und da schauen wir jetzt mal genau in die Division der Cleveland Browns und auch der Baltimore Ravens, die AFC North. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, Steelers, Bengals, Ravens und Browns ist die Reihenfolge in dieser Division momentan. Ja, auch hier wieder die Frage, Steelers, Bengals, Ravens, Browns. Du hast vorhin schon gesagt, dass auch diese Division durchaus Potenzial hat, mehrere Starter in die Playoffs zu schicken. Steelers natürlich mit Ben Roethlisberger, wenn er sich von seinem kleinen Hangover, den er am Anfang der Saison gezeigt hat, erholt. Absoluter Favorit auf den Divisional-Titel hier, wie in jedem Jahr halt. Und dann hast du eben die Bengals und die Ravens. Meiner Meinung nach sind die Ravens da mindestens einen Platz zu tief. Weil, wie gesagt, die Ravens sind auch ein Team, die durchaus den Steelers Konkurrenz machen können. Ich sag nur Stichwort Flacco, also ihr Quarterback und Super Bowl, ja. gibt es ja auch so eine kleine Erfolgsstory vor ein paar Jahren. Und ja, dann halt eben die Cleveland Browns, die sich auch verbessert haben diese Saison, definitiv. Aber du hast es gerade eben schon gesagt, es liegt halt immer noch einiges im Argen. Hugh Jackson jetzt ja auch kurz wahrscheinlich kurz vor der Entlassung bei den Cleveland Browns, wird ja gerade heftig spekuliert, ob Hugh Jackson, beziehungsweise nicht ob Hugh Jackson geht, sondern wann Hugh Jackson geht, also der Head Coach. Und dann kommen da noch solche Meldungen rein wie Hugh Jackson feuert Offensive Coordinator und möchte gerne selbst das Offensive Coordinating wieder übernehmen, was ihn letztes Jahr ja einen super Record eingebracht hat. Gut, lassen wir das dabei. Sebastian, meine Frage an dich natürlich. Steelers, Bengals, Ravens, Browns. Wer macht die Playoffs nach momentanem Stand deiner Meinung nach?
Für mich Steelers und Ravens, weil die Bengals haben jetzt John Ross verloren, einen wichtigen Wide Receiver auch für sie. Das ist natürlich dann nicht so gut für Danny Dalton, der bisher eigentlich eine gute Saison gespielt hat, aber da fehlt einfach eine wichtige Anspielstation. Jetzt auch mit Tyler Eifert, der ja auch wieder aufgrund einer schweren Verletzung ausgefallen ist für die ganze Saison vor ein paar Wochen schon. Also von daher für mich die Steelers, die jetzt sich so langsam entwickelt haben, auch wenn jetzt dort wohl nicht Le'Veon Bell zurückkommen wird. Das hat man gedacht nach der Bye, wie kommt er vielleicht zurück? Scheint wohl doch noch nicht so ganz der Fall zu sein, ist bisher zumindest noch nicht beim Team gewesen. Deswegen wird uns das weiter das Thema bei uns begleiten in den nächsten Wochen. Aber gerade die Ravens, die finde ich echt gut, muss ich sagen. Also sie haben sich wirklich sehr stark verbessert. Gerade der Receiver-Korb, einen Schritt nach vorne gemacht. Ein John Brown, der wirklich letzte Saison überhaupt nicht gut gespielt hat bei den Cardinals, sehr, sehr, sehr stark gewesen bisher. Da bin ich bei Fantasy Football. Ich kann nur sagen, der liefert richtig Punkte bei mir ab. Also von daher bin ich sehr glücklich, dass ich ihn bei mir im Team mit dabei habe. Joe Flacco, man merkt ihn wirklich an, er ist glaube ich mal angepiekst worden von der Tatsache, dass er einfach jetzt mit einem Lamar Jackson jemanden hat, der in seinem Nacken sitzt, der eigentlich nur darauf wartet, dass er irgendwie einen Fehler macht, sodass er dann durchstarten kann. Und natürlich die Defense, über die muss man sich wieder halten, das muss man ja ganz einfach so sagen. Also wenn man sich das mal anguckt, 14,4 Punkte pro Spiel erlaubt, die wenigsten bisher, muss man auch sagen, und auch die wenigsten Yards mit 82,6. Und diese 24 Punkte gegen die Saints, das war schon ein Outbreaker, weil sie bisher fast nie 22 Punkte zugelassen haben. Also von daher, die Ravens sind sehr, sehr gut und wir wissen, in den Playoffs läuft Joe Flacco erst richtig halt. Gerade wir als Patriots-Fans wissen das leider nur allzu gut. Deswegen die Ravens und die Steelers sind in den Playoffs für mich mit dabei und das wird für jedes Team, glaube ich, nicht so einfach, die zu bekämpfen, auch wenn ich die Steelers ein bisschen einfach im Moment spielen sehe, aber das sollte man auch nicht außen vor lassen. Das sind zwei Teams, die sehr, sehr stark sind.
Du meinst deine perfekte Fantasy-Saison bisher?
Ja. Die bisher sehr, sehr grandios verlaufen ist, es lift so gar nicht. In einer Liga bin ich 0 und 7. Das läuft richtig, Leute, ich sag's euch.
Stark. Ich hab tatsächlich auch jetzt eine Liga, wo ich 2 und 5 bin. Also nicht ganz
so mies. Das passiert bei mir öfter, ich hab mal geguckt.
nicht ganz so mies wie da bei dir, aber immerhin der 6-1, 2-3-4. 2-5, 3-4, 4-3, 3-4 und ich glaube, in einer Liga bin ich 5-2. Also ist ganz ordentlich eigentlich bei mir in dieser Saison.
Ja, bei mir ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Also wenn ich mir mal die Ligen angucke, die ich bei NFL.com habe, wie gesagt, die eine Liga, wo wir zusammen sind, 0 und 7. Das ist wirklich sehr, sehr gut verlaufen. Ich war diese Woche knapp dran. Ich glaube, 2 Punkte haben mir nur gefehlt auf den Sieg. Lag daran, dass Sterling Shepard am Ende so viele Punkte gemacht hat, womit ich überhaupt nicht gerechnet habe. Dann habe ich eine Liga, wo ich mit Projection war 0 und 13. Da stehe ich aktuell 4 und 3. Dann eine mit 5 und 2, eine mit 1 und 6 und eine mit 2 und 5. Also von daher viel Up und Down und die Interception League bei uns, die läuft bei mir so gar nicht. Also da muss noch dran arbeiten, dass es besser wird.
Dir ist ja bewusst, dass wir in 2 Ligen zusammen sind.
Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen.
Läuft. Also wie ihr seht, ist bei uns alles ganz klar durchgescriptet hier im Podcast. In der Liga bin ich übrigens bei 5 und 2 und du bei 1 und 6. Stark. So, bevor Sebastian jetzt hier noch trauriger wird, machen wir nochmal eine kurze Pause und melden uns dann gleich wieder in der Selbstständiger Football Talk auf meinsportradio.de. Bis gleich.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Hey, this is WWE Superstar Apollo Crews and you're listening to mysportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Und da sind wir wieder, Interception, der Football Talk auf meinsportradio.de. Diese Woche mit Sebastian Mühlenhof und mit mir, Patrick Rebin. Wir haben gerade eben schon über die Spiele der Texans gegen die Jaguars, Vikings gegen Jets und der Saints gegen die Ravens gesprochen. Und jetzt haben wir natürlich noch ein Spiel übrig, über das wir unbedingt mit euch reden müssen. Ebenfalls wieder ein Rivalry-Game, und zwar die Dallas Cowboys haben gegen die Washington Redskins gespielt. Die Washington Redskins 4-2, die Dallas Cowboys 3-4, ist auch eine recht enge Division so, oder Sebastian?
Ja, auf jeden Fall, ist eine sehr, sehr knappe Division dort. Man hat vielleicht nicht unbedingt recht, dass die Redskins momentan nach 6 Spielen, beziehungsweise 7 Spielen dort oben spielen, sie selbst haben nur 6, weil sie ja schon eine Bye-Week hatten. Aber die Redskins beweisen wirklich, dass sie ein bisschen der Underdog einfach sind, dass sie diese Rolle sehr, sehr gut angenommen haben, dass es auch letztens schon ein gutes Team war. Viele Verletzungen hatten wir jetzt in der Vorberichtung, also in der Vorschau ja schon angesprochen. Und im Moment sind sie für mich das beste Team in der NFC East.
Ist auch tatsächlich nicht gar nicht mal so schwer bei dieser
Division. Ja, okay, stimmt.
Ich meine, die Eagles sind auch gerade mehr am Joken als alles andere. Die Cowboys genauso 3-4 wie die Eagles. Und ja, dann halt noch die New York Giants. Ja, die neuen Browns, nachdem die Browns jetzt mittlerweile besser sind. Ja, aber gut, wir wollen uns hier nicht über Teams lustig machen, denn das gehört sich so nicht. Wollen wir nochmal? wollen wir, weiß nicht, mir fällt hier tatsächlich, ne? Und zwar die New York Giants, die haben doch jetzt tatsächlich Eli Apple entlassen, ne?
Und, getradet.
Getradet, meine ich ja, sorry. Sie sind ihn losgeworden, ja. Es war nur blöderweise, ich stelle mir das ungefähr so vor, der Coach oder GM oder so läuft auf Odell Beckham Jr. zu, sagt so, ey Odell, hey, Junge, wir haben Eli entlassen. Odell Beckham guckt so voll freudestrahlend, oh yes, endlich ist er weg. Nein, Eli Apple. Und du siehst einfach nur, keine Ahnung, er kauft sich kurz bei Amazon ein Kicking Tee, einfach nur, dass er irgendwas zum Liebhaben hat, ja. es war halt wirklich der falsche Eli, oder Sebastian, den die Giants da losgeworden sind?
Ja, so muss man es ganz klar sagen. Und bei allem Respekt vor Eli Manning, er hat 2 Ringe gewonnen, ja, okay. Aber man sieht einfach, seine Zeit ist einfach vorbei. Also, was er einfach für ein schlechtes Spiel einfach zeigt. Er hat Angst, den Ball tief zu werfen. Und das, obwohl er mit Odell Beckham eine absolute Catch-Maschine hat. Der fängt den Ball in allen möglichen Positionen. Ich erinnere nur an den One-Handed-Catch, den geilsten Catch ever, finde ich. Auch wenn der Helmet-Catch auch ziemlich cool war, auch wenn es gegen uns war.
Der geilste Griff aller Zeiten.
Ja, vor allem das auch. Also von daher, die Giants, die haben Probleme auch offensiv. Die O-Line ist auch nicht 100% sattelfest. Die haben ein absolutes Beast in Barkley. Aber es beweist sich ganz einfach, sie hätten im letzten Draft einen Quarterback nehmen sollen. Du hättest einen Sam Donald nehmen können. Und wir haben gesehen, Donald hat gute Spielzüge schon gezeigt, hat so ein bisschen Problem, was sein Team einfach ja keine Weapons um ihn herum hat. Offensiv ist einfach gar nichts zu vorhanden für ihn. Und wenn der bei den Giants spielen würde, ich bin mir zu 100% sicher, dass die Giants nicht bei 1-6 stehen, sondern vielleicht bei 3-4, 4-3 vielleicht. Meine Meinung.
Jetzt wirst du aber mutig hier, Freundchen, ne?
Ja, tut mir leid, aber ganz ehrlich, er ist einfach done. Also tut mir leid. Und ich finde, der Sam Darnold von allen Rookie Quarterbacks bisher der Beste mit Abstand. So.
Alles klar, also Sam Darnold so eine kleine Keksspur in den anderen Stadtteil legen und rüberlotsen oder was?
Ja, das ist, glaube ich, das Einfachste.
Alles klar, perfekt. So, wir waren aber tatsächlich nicht bei den Giants, sondern bei den Cowboys und den Redskins stehen geblieben, ja. Bullshit-Team haben wir jetzt auch schon geklärt in der Division, sind definitiv die Giants, nicht nur diese Saison. Ich denke mal, das wird auch noch so ein bisschen so bleiben, oder?
Wahrscheinlich schon. Wenn die Quarterbacks das Problem nicht lösen, geht halt nicht anders. Das ist einfach so. Und dann muss auch einfach einer erkennen, das Super Bowl-Fenster ist over.
Ja, und wir haben es gerade eben schon angesprochen, eben die Redskins an 1, dann die Eagles und dann die Cowboys. Glaubst du, dass es in der Division ein zweites Team noch schaffen könnte, in die Playoffs zu kommen? Entweder die Eagles oder die Cowboys? Ich meine, für die Cowboys wäre es natürlich heftig, ja. Du hast Waffen wie Dak Prescott, Cole Beasley, hier Ezekiel Elliott, ja, und du schaffst es trotzdem nicht. Genauso bitter natürlich für die Eagles, ja. Du bist amtierender Champion, du bist amtierender Super Bowl-Sieger, Titelverteidiger und schaffst es nicht mal in die Playoffs. Was ist denn das, oder?
Ja, also bei den gehen wir mal zu den Eagles, bevor wir auf die anderen beiden Teams eingehen. Eagles ist für mich klassischer Fall von Super Bowl Hangover. Man hat gesagt, man ist die geilste Mannschaft aller Zeiten und wir machen jetzt alles so mal eben den Vorbeigehen gewinnen. Ja, dem ist nicht so. Also, da muss man einfach sagen, da müssen sie sich wieder auf die Basics konzentrieren, ihre Hausaufgaben erledigen, wieder 100% Effort da rein tun, dass sie diese Spiele gewinnen, gerade 17 Punkte Lead in einem vierten Quarter da wegschießen. Also tut mir leid, also das geht einfach nicht. Das kannst du nicht machen, bei allem Respekt vor dem Gegner. Aber da muss wieder das Team jetzt kapieren, es geht um die kleinen Sachen. Die Carolina Panthers oder die anderen Teams, die shaken den Sieg nicht, nur weil sie führen. Und das muss einfach in die Köpfe der Spieler rein. Da muss Doug Peterson einfach wirklich ins Gehirn reintrommeln. Leute, passt auf. Es kann so nicht sein, dass wir solche Spiele, die wir eigentlich besser sind, sie waren besser bis zu dem Zeitpunkt, dass sie die noch aus der Hand geben. Und das ist so ein großes Problem im Moment bei den Philadelphia Eagles. Die Cowboys finde ich gerade, die Defense finde ich sehr gut. Also ein bisschen merkt man auch das schon, dass so dieses junge Talent, was sie in den letzten Jahren angesammelt haben, so langsam zusammenfindet, die richtigen Schritte gemacht hat, viel gelernt hat auch in letzter Zeit. Und da sieht schon wirklich sehr gut aus. Die Offense hingegen ist für mich noch so ein Fragezeichen. Also Ezekiel Elliott letzt am Wochenende 33 Yards, da lag es einfach wirklich daran, dass die Redskins wirklich sehr, sehr gut aufgepasst haben, wirklich die starke Run-Defense haben. Damit gehe ich da noch ein bisschen genauer drauf ein, weil es für mich dort bei den Redskins 3 Punkte gibt, die sich verbessert haben. Und auch insgesamt fehlen einfach Dak Prescott so die Anspielstationen. Jetzt haben sie sich dazu entschieden, für Amari Cooper zu traden. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, weil für mich Amari Cooper dem Team auf jeden Fall helfen kann. Das muss man einfach ganz klar so wieder sagen. Starker Receiver insgesamt, auch wenn er in den letzten anderthalb Jahren jetzt nicht so gut gewesen ist, lag einfach auch daran, dass die Raiders eine dysfunktionale Organisation sind im Moment. Da läuft wirklich alles schief, was schief laufen kann. Deswegen kann er der Mannschaft helfen, weil du wirklich so einen klaren Number-One-Receiver hast. Mit Allen Hurns, Michael Gallup und Cole Beasley hast du so gute Backups, die dann auch davon profitieren können. Gerade Michael Gallup mit einem starken Spiel, 3 Catches für 81 Yards und einen Touchdown. Der sah wirklich sehr gut aus. Und dann denke ich schon, dass dieses Team auch sich versteigern kann mit Canary Cooper und dann kann es gleich in die Playoffs gehen. Und die Redskins, die sind wirklich sehr, sehr gut. Das muss man sagen. 3 Themen, die man da so nennen kann, wie ich es gesagt hatte. Das ist einmal die Run-Defense. Letzte Saison waren sie Letzter in der Run-Defense. 134,1 Yards pro Spiel zugelassen. Dieses Jahr 87,3, Platz 3 in der NFL, kurz hinter den Eagles und auf jeden Fall vor auch den Cowboys. Also von daher ist es wirklich sehr, sehr gut. Sie sind sehr fit auch auf der Position. Und Jonathan Allen ist zurück und der Aaron Payne ist auch zurück. Also sie sind wirklich sehr fit da auch und noch ein Zach Brown, der zurückgekommen ist. Hilft der Mannschaft einfach, sich weiter zu entwickeln. Rushing Offense ist besser geworden. Dort hat man jetzt Darius Geist geholt und hatte dann gesagt, okay, hat sich jetzt das Kreuzband gerissen, der geht vielleicht doch nicht so gut weiter. Aber man hat Adrian Peterson geholt und der ist wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Also 4. Spiel schon mit 96 Yards oder mehr in dieser Saison. Das ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Da hat man schon eigentlich gedacht, letztes Jahr oder die Jahre davor, da ist schon ein bisschen was weggegangen. Das hilft aber wirklich Gruden zu einer Offense. Es ist physisch. Ist bisher schon 119 Yards per Game im Run hochgeholt, Platz 14 in der NFL. Das ist schon wirklich sehr, sehr gut. Das muss man einfach so sagen. Und sind damit gleich an den Eagles vorbeigezogen, die von Platz 3 auf 21 gefallen sind, im Vergleich zum letzten auf dieses Jahr. Und ein weiterer Punkt, Turnover Differential. Alex Smith, wir kennen ihn, ein Quarterback, der sehr wenig Fehler macht, ist jetzt nicht unbedingt der High-Flying Quarterback, aber bisher ganz, ganz wenige Interceptions gemacht, 2 Interceptions, 1 Fumble nur verloren. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig für das Team, das bisher Probleme gehabt, dann letztes Jahr haben wir im Moment einen Turnover Differential von +6, sind zusammen mit den Rams auf Platz 4 in der NFL. Letztes Jahr waren sie -4 auf Platz 23 und das sieht wirklich gut aus. Zudem lassen sie nun 13-6 bisher zu und das ist schon stark. Wenn man mal guckt, die Cowboys und die Eagles werden ja tendenziell für die besten O-Lines gehalten. Cowboys 23-6 zugelassen, Eagles 22, also von daher diese 3 Punkte helfen den Rams einfach, dass sie auf Platz 1 dort stehen. Sie machen ihre Hausaufgaben und damit sind sie auf jeden Fall auf Platz 1 in der Division.
Alles klar. Ja, es Keiner gab auch tatsächlich. Sorry. Alles gut, alles gut. Es gab auch tatsächlich in diesem Spiel eine Situation, über die wir gerne nochmal reden wollen. Ja, es war eine sehr, sehr taffe Situation für die Dallas Cowboys, eine spielentscheidende Situation für die Dallas Cowboys. Und zwar wollten die Cowboys gerade ein möglicherweise Game-Winning-Field-Goal schießen. Da kam eine Flagge aufs Spielfeld. Und diese Flagge bedeutete, dass die Cowboys 10 Meter nach hinten gehen mussten und tatsächlich habe ich den Grund für die Flagge noch nie zuvor gehört. Hä? Du, Sebastian, ist dir das schon mal irgendwie untergekommen?
Also Snap Infraction habe ich vorher noch nie gehört.
Der Wahnsinn. Und also wir haben auch tatsächlich lang und breit im Vorfeld darüber diskutiert, was ist denn überhaupt eine Snap Infraction? Eine Snap Infraction ist, wenn der Center vor dem Snap den Ball so bewegt, dass es aussehen könnte wie ein Snap. Ja?
Also quasi Fake Snap im Endeffekt, um es einfach darzustellen.
Quasi, genau, richtig. Ja. Und weiß ich nicht, war es denn einer oder war es keiner?
Also ich habe es mir angeguckt und ich habe es mir auch mehrfach angeguckt. Ich habe mir auch Leute, Sachen von Leuten durchgelesen. Und Tony Dunne zum Beispiel, der das auch für die Kollegen von CBS analysiert, der sagt, es ist kein, also er sieht dort keine Snap Infraction. Ich muss auch sagen, ich tue mich dort sehr, sehr schwer. Natürlich, man hört irgendwie den Pfiff und achtet darauf, okay, was macht der Center? Man kann es gerade aus dieser Rückwärtsperspektive so ein bisschen besser, glaube ich, nachvollziehen. Und deswegen finde ich für mich persönlich ist es keine Snap Infraction, aber man sieht halt, der Hand geht runter von dem Schenkel zum Ball und dann geht der Ball so ein bisschen hoch. Bin ich richtig?
Genau richtig. Also der Ball geht ein Stückchen hoch, wird dann wieder nach unten gedrückt und das sieht eben sehr aus, als wäre es ein Snap oder zumindest die Vorbereitung zum Snap, was dann den Defense-Spieler tatsächlich dazu verleitet, reinzuspringen, was dann ja in dem Fall ein falscher Start oder ein Frühstart von der Defense gewesen wäre. Aber ich würde mal sagen, dass wir jetzt einfach mal reinhören, wie sich das bei uns vorhin angehört hat, als wir diese ganze Situation ausgelotet haben, Sebastian, oder?
Ja, genau, das schneide ich gleich einmal rein, damit ihr einfach mal hört, wie wir das diskutiert haben, weil das ist für mich nicht so ganz, also ich habe es nicht erst verstehen können, ich habe es mir nochmal in Ruhe angeguckt und ja, man sieht dieses kleine bisschen, wo es vom Boden hochgeht und ja, okay, wenn du es callen musst, dann call es unbedingt, aber die Schiedsrichter haben sich bisher noch nicht nur mit rumgekleckert in dieser Saison, muss man ja auch so sagen.
Ich glaube, ich weiß tatsächlich, wofür der Call gekommen ist.
Okay, wofür?
Und zwar bewegt der Center seinen Arm vor dem Spielzug nach unten, was aussieht, wie wenn er den Ball snappen würde. Warte. Und zwar genau bei 7:33 ungefähr. Da geht der Ball leicht nach unten und leicht, wie wenn er den Ball snappen würde. Daraufhin geht die Defense los. Also das wäre jetzt so das Einzige, was mir irgendwie aufgefallen ist an der Situation tatsächlich.
Ja, so also gut, das könnte das vielleicht sein, aber also wenn selbst Tony Dungy sagt, er sieht nichts, dann weiß ich halt auch nicht. Ist auch egal. Wir sprechen aber drüber. Du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung.
Ja, warte, ich schau gerade. The offensive linemen take their positions and the center has made genau hier.
Also wirklich der Movement von dem Arm, ja?
Warte. So. Lifts the ball and pushes it forward in order to make a deep snap. Und das ist genau das, was da passiert. Also es ist tatsächlich Situation 1, ist legal, tilts the ball to an angle of 90 degrees. Und Situation 2, 3 und 4 sind snap infraction. Lifts the ball and pushes it forward in order to make a deep snap. Rotates the ball end for end oder removes both hands, ja? Und also wie gesagt, meiner Meinung nach war das Nummer 2, dass er eben den Ball leicht angehoben hatte, nach vorne gezogen hat, wie wenn er ihn snappen will. Das war halt das, was ich jetzt so gesehen habe bei dem Video tatsächlich. Schauen wir nochmal rein. Aber das war jetzt so das, was mir halt irgendwie aufgefallen ist.
Ja, okay, gut, da noch, ach klar. Also diese kleine Hochbewegung, die sich auch, ja, da hast du recht.
Genau, und das, was ich auch schon bevor ich die Regel jetzt nochmal nachgelesen habe, gesagt hatte, was meiner Meinung nach diese Snap-Infraction war. Ja, da habt ihr gehört, wie wir drüber diskutiert haben, war es denn jetzt eine Snap-Infraction oder nicht? Oder was war es denn überhaupt? Wir sind dann letzten Endes doch zu der Erkenntnis gekommen, dass es eben eine Snap-Infraction war und ja, ich bin mal gespannt, Sebastian, mit Sicherheit genauso, was denn das Officiating-Video der NFL dazu sagt, das hoffentlich dann die Tage auch bald mal kommt, oder?
Genau, normalerweise kommt es nämlich mal freitags, wenn ich mich nicht täusche. Donnerstag oder freitags per E-Mail kommt das an uns und dann gucken wir mal, ob Al Riffon auch darauf eingehen wird, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es mit Sicherheit bei ihm auch ein Thema sein wird, dieses Snap-Infection, weil es einfach sehr, sehr selten vorkommt und auch wirklich sehr kontrovers diskutiert wird im Moment in den Social Medien.
Richtig. Und ich würde mal sagen, so long, Freunde der Sonne. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß Spaß am Wochenende. Denn am Wochenende heißt es dann Woche 8 auch wieder mit einigen geilen, hochkarätigen Spielen am Start. Und wir verabschieden uns. Küsschen aufs Nüsschen. Und ja, war mir wie immer ein herrliches Blumenpflücken mit dir, Sebastian.
Interception. Touchdown. Der Football Talk.
Die wöchentlichen News aus den NFL Divisions auf meinsportradio.de.
Hey!
Radio Tour. Der Radsport-Talk in Kooperation mit radsportnews.com. Das tägliche Update zum internationalen Radsport.
Er hat keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen.
Radio Tour auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.